Hallo, herzlich willkommen zu Tempus Wow, die Tour der Möglichkeiten. We lift you up, where you belong. Es geht jetzt los. Es hat schon angefangen, aber Sie sind genau im richtigen Moment zugegen. Sie gehen hier durch Zeit. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung Sie gehen. Sie schneiden jedenfalls durch die Zeit wie ein Messer durch frisches Brot, dessen Kruste hart ist und dessen noch warme Mitte sich unter dem Druck des Messers hauptsächlich zusammendrückt. Nein, so ist es nicht. Anders. Sie sind einfach zugegen und könnten sagen, wie spät es ist. Aber vielleicht irren Sie sich in Tag, Monat und Jahr. Sie drehen eine Runde um den Nikisch-Platz. Das ist der Platz mit den zwei Skulpturen, den Fechterfiguren, Kopien von Kopien, die seit 1992 wieder dort stehen, jetzt aber in ihren Holzhäusern vor der Kälte geschützt sind. Der Platz ist nach dem Dirigenten Arthur Nikisch benannt, der an diesem Platz lebte, bevor er nach ihm benannt wurde. Er lebte in einem Haus, das man Märchenhaus nannte, wenngleich es kein Märchenhaus war. Es war ein Haus, das am 4. Dezember 1943 von Bomben getroffen wurde und ausbrannte. Das Märchenhaus ist jetzt ein Plattenbau, Thomasiusstraße 32. Drehen Sie eine Runde um den Platz, vielleicht schaffen Sie auch zwei. Es geht natürlich nicht um Pünktlichkeit oder Tempo. Wenn Sie Runden um den Platz drehen, werden Sie von einigen Leuten gesehen werden. Die Anwohner des Platzes schätzen den Platz für alles, was er ihnen bietet. Die Notarzt- und Feuerwehreinsätze, die Betrunkenen, die sich an den Schinkellaternen stützen und im Scheinwerferlicht übergeben, die Parkschauspiele der dicker werdenden Autos. Hier tritt Norma auf, springt förmlich ins Bild und ruft: Ha, von wegen. Das ist Norma T., 43. Sie sagt, als Bewohnerin dieses Viertels schätze ich beispielsweise die Parkschauspiele überhaupt nicht. Norma, die Enkelin eines vermeintlichen Mediums, das damals einen Ruf hatte und wirklich auf herausragende Weise den Austritt von Ektoplasma aus ihrem Körper vortäuschen konnte. Dieses Medium war auf Fortbildung aus und wollte dem magischen Zirkel beitreten, der sich 1921 an diesem Platz gegründet hatte. Aber man verwehrte ihr die Teilnahme. Das nur am Rande. Norma sagt, das Viertel ist nicht mehr, was es mal war. Ach ja, haha, nicht wahr? Was würden Sie dazu sagen? Sie sehen die Häuser in Verkleidung. Die Häuser, die Plattenbauten, die Mitte bis Ende der 80er Jahre gebaut wurden. Die Plattenbauten geben sich distinguiert wie die Altbauten der Nachbarschaft. Merkt einer den Unterschied? Fragen die Häuser immer mal wieder. Norma sagt, ich bin aufgewachsen in der Zeit der Träume und ich habe jedes Musikvideo für bare Münze genommen. Die Träume von den großen Lieben und der weiten Welt. Ja, die sogenannte weite Welt, sagt Norma. Schau, wie weit die Welt jetzt ist. Die Welt ist so weit weg. Die Welt ist doch ganz da. Stimmt auch wieder, sagt Norma. Sie stehen zum Beispiel mit Norma an einer Zeit herum. Sie gehen herum oder sie stehen. Sie dürfen das machen, wie sie wollen. Viele der Gehwegplatten und Steine an diesem Platz stammen aus sozialistischer Produktion, manche aber aus den ersten Baumärkten der Nachwendezeit. Die Stolpersteine werden einmal im Jahr poliert. Christa Wolf sagte übrigens, dass sie mit dem Wort Wende wirklich gar nichts anfangen kann und noch nie etwas damit anfangen konnte. Wo sind wir denn hier? Wir sind wie immer in einer Zeit. Zentraler geht's nicht. Zentraler ist nur der Marktplatz, wo die Zeit den sauber abgetrennten Kopf des letzten in dieser Stadt Geköpften immer noch hochhält. Jenes Wojciech nämlich, der später als wahnsinnig gewordener Soldat seine Freundin aus Eifersucht umbrachte und mit ein paar Ergänzungen Georg Büchners in die Literaturgeschichte einging. Es war einmal ein eifersüchtiger Soldat aus Leipzig, gelernter Perückenmacher, den sich Georg Büchner zum Vorbild nahm und ihm, um verschiedene Geschehnisse der Zeitgeschichte zusammenzubringen, zuschrieb, Teil eines Erbsenexperiments gewesen zu sein, das zur selben Zeit betrieben wurde. Es war einmal ein Traum von Erbsen und Eiweiß. Es war einmal ein Professor Liebig, der träumte, die Soldaten mit Erbsen billig ernähren und kriegsfähig halten zu können. Aber die Soldaten wurden ihm alle verrückt. Nun ja, nicht alle. Es waren aber hinreichend viele. Wojciech wurde dorthin gerichtet, wo der Marktplatz das Stadtwappen zeigt. Sie dürfen an Eiweiß denken, wenn Sie bei einer anderen Gelegenheit den Marktplatz betreten, vor allem aber an einen sorgfältig abgetrennten Kopf. Norma sagt, ich erzähle allen, ich sei die Tochter eines Zauberers, eines herumtourenden Zauberers, aber das stimmt nicht. Ich bin auf jeden Fall die Tochter einer Mutter, die mich nicht nach Bellinis Oper benannt hat. Ich galoppierte die meiste Zeit meines Lebens durch vergangene und gegenwärtige Versuche der Stadtgestaltung, keine direkte politische Ansprache mehr zu wählen, sondern die politische Absicht, über traditionelle Themen der Kunst zu vermitteln. Oder sie durch Entertainment zu verdecken. Wir könnten uns jetzt wieder am Durchgang, dem Portal und letzten Rest des ehemaligen Künstlerhauses treffen. Wenn es dunkel ist, machen Sie Licht und leuchten. Und wenn es hell ist, leuchten Sie auch. Und oben leuchten die Sterne oder auch nicht. Aber unten leuchten Sie. Sie können, wenn Sie mögen, jenen Gedenkstein an die gefallenen Soldaten, den Sie hinter dem Portal sehen, um alle, die fehlen, um alle, die irgendwann oder genau in diesem Moment die sinnlosesten aller Tode sterben, ergänzen. Das ist die größte Denk- und Schreibaufgabe. Damit werden Sie natürlich nicht fertig. Gegenüber dem Gedenkstein sehen Sie Stelen. Sie würden sie so nicht nennen. Sie würden sagen, es sind kleine, schlecht gepflanzte Büsche. Braun geworden, schlechte Pflanzung, absurde Platzierung. Wer pflanzt denn so? Norma aber sagt, es sind Stelen. 10 Stelen. Und sie stehen für... Sie stehen auf dem Weg zwischen Gedenkstein und Stelen. Vor sich eine Weggabelung. Sie gehen los und wählen den etwas kleineren, rechten Weg. Es war einmal eine Gruppe, die begab sich auf den rechten Weg. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann geht sie noch heute. Gehen Sie also auf dem rechten Weg, folgen Sie ihm und überqueren Sie gleich die Straße, die Zentralstraße heißt. Eine kleine Straße mit mal mehr, mal weniger Verkehr, jetzt vielleicht weniger. Sie gehen auf ein französisches Lokal zu, das jetzt geschlossen hat. Es heißt C'est la vie und spielt keine Rolle. Ich muss weder zum Lokal noch zu C'est la vie etwas sagen, außer vielleicht, dass der Zufall es so will, dass von rechts eine Frau ihren Weg kreuzt, auf deren Cap steht Paris. Was das nun für ein Zufall ist, ein nicht nennenswerter, aber ein vielleicht doch kurz unterhaltsamer. Ich weiß ja gar nicht, was Sie interessiert. Es waren einmal mindestens zwei, die sich gar nicht kannten. Keine Ahnung, ob wir das sind. Die Frau führt einen Hund aus. Der Hund ist klein wie eine Elster, klein wie eine Aubergine. Der Hund führt die Frau aus. So ist es. Sie gehen weiter, lassen das Restaurant zu ihrer Linken, gehen noch ein paar Schritte, folgen dem Weg, rechts von sich erst Sträucher, dann die vollgeschriebene, zugeteckte Rückwand eines Supermarktes, links erst das Haus mit dem Restaurant, dann ein Parkplatz. Hier, wo sich jetzt ein Parkplatz mit kleiner sich anschließender Halle befindet, stand die jetzt Reim-Synagoge. Als sie nicht mehr dort stand, wurde irgendwann ein Parkplatz mit anschließender Halle errichtet und eine Erinnerungstafel aufgehängt. Irgendwann wurde die Erinnerungstafel an diese Synagoge abgenommen. Es war einmal ein Parkplatz, wo vormals eine Synagoge war und am 9. November 1938 abgebrannt wurde. Ja, da war ein Parkplatz, wo vorher eine Synagoge war und dahinter eine kleine Halle, in der sich vielleicht eine Werkstatt befunden hatte. Es war einmal. Also, diese Synagoge brannte. Und natürlich brennt sie immer noch. Im ganzen Viertel Rauchgeruch, der von vorgestern und der von übermorgen. Im ganzen Viertel auch der Rauchgeruch der großen Gemeindesynagoge, deren auf den Brand ab dem 11. November 1938 folgenden Abriss die israelitische Religionsgemeinde selbst bezahlen musste. Das ist es, was die Spatzen von Dächern pfeifen. Das ist es, was die Spatzen aus den Hecken pfeifen. Die Spatzen in ihrem andauernden Gespräch. Hören Sie unbedingt den Spatzen zu. Hören Sie unbedingt die Spatzen. Man stelle sich die Spatzen als unermüdlich redendes kollektives Gedächtnis vor. Als Austausch dessen, was nicht vergessen oder relativiert werden darf. Die Spatzen arbeiten an gewaltigem Text, wenn man so will. Dieses Viertel ist voll von eloquenten Spatzen. Alle Märchen wollen heute übrigens Märchen von guten Orten sein. Es beginnt ein guter Ort und endet nicht so schnell. Sie gehen weiter, jetzt führt sie der Weg. Sie biegen dem Weg folgend rechts ab und biegen am Ende des Supermarktes wieder rechts ab. Aus irgendeinem Fenster tönt Sacrifice von Elton John. Wer hat die Welt eingerichtet? Sie oder ich oder jemandes vernachlässigtes Kind? Sie gehen vor dem Supermarkt weiter vorbei an der Stargate-Sauna in Richtung des Dorotheenplatzes, dessen zwei barocke Skulpturen Sie gerade nur erahnen können, weil auch sie in ihre Holzhäuser eingepackt sind. Die Stadt stellt Ihnen keine barocken Häuser in den Weg, ich auch nicht. Sie sollen sich aber, wenn Sie sich dem Dorotheenplatz nähern, an barocke Gärten erinnert fühlen. Sie stünden hier, wären Sie etliche Jahre früher da, in Apels Garten, dem Garten eines Kaufmanns und seiner Frau. Doppelt so groß, wie er ursprünglich war, weil August der Starke der Frau Apels ein weiteres Grundstück schenkte. Es heißt, er sei in sie verliebt gewesen. Na, von mir aus, nicht wahr? Vielleicht möchten Sie auch ein Grundstück geschenkt bekommen. Sie stehen hier übrigens gerade in einer Umgebung halbwegs akzeptabler, dennoch kontinuierlich steigender Mieten. Sie stehen vor Häusern, in denen der Wind aus den Steckdosen weht, angezogen von einem Sog gen Dach. Der Wind, das himmlische Kind. Gegenüber steht ein Schild, vollkommen ernst gemeint, und sagt, hier könnte Ihr Haus stehen. Wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keines mehr. Adenauer übrigens vertraute den Eigenheimbesitzern überaus und sagte, wer ein Haus baut, macht keine Revolution. Aber er hat nichts mehr zu sagen und ich ziehe ihn zurück. Es war einmal eine Finte, ein Karlauer und ein Traum vom Besitz. Sie stehen hier mehr als 25 Jahre, nachdem ein windiger Hochstapler viele historische Gebäude der Stadt aufkaufte, diese zu sanieren vorgab und sich durch Kredite und die Kreditrückzahlungen wiederum mit Krediten finanzierte. Als er aufgeflogen und geflohen war, traf man ihn irgendwo ohne Toupet an und fand ihn fast schon rührend. Seine Bank übernahm die überfälligen, mehr als überfälligen Rechnungen etlicher Handwerks- und Bauunternehmen in Höhe von ca. 50 Millionen DM und sagte dazu, das seien Peanuts. Sie stehen hier unweit der Schauplätze eines großen Immobilienskandals im barocken Kern eines Viertels mit experimentellen Plattenbauten. 26 Jahre, nachdem Peanuts zum Unwort des Jahres wurde. Sie gehen weiter. Sie gehen jetzt auf die Fitnesskönigin zu, die keine echte Königin ist. Sie kommen ja aus keinem Märchen. Der Hochstapler, heißt es, ist in dieser Stadt mittlerweile wieder ein gern gesehener Gast. Sie gehen in die Zimmerstraße, gehen vorbei an und beachten oder beachten nicht Nenert Immobilien, Leipziger Hemden und Textilpflege, Integromet, Studio 1, Schönmacherei, Haus und Grund, Brotschule. Wenn Sie mögen, können Sie auch schon zum Simsonplatz gehen, wo wir uns nachher treffen werden. Oder wohin auch immer. Sie biegen nach rechts ab und gehen an spindelförmig gewachsenen Eichen vorbei. Die Eichen sind Spindeln, an denen sich niemand stechen wird, weshalb auch kein ganzes Land mitsamt seiner Bewohner und Bewohnerinnen, mitsamt seiner Köche, die gerade die Küchenjungen schlagen wollen, in einen 100-jährigen Schlaf fällt. Es war einmal ein Land, das fiel jetzt in einen 100-jährigen Schlaf. Sie gehen noch ein kleines Stück, überqueren dann die Straße. Links von sich sehen Sie am Ende einer Straße auf der anderen Seite des Rings eine Art Burg. Das ist das neue Rathaus, und dieses Rathaus hat an seinem Haupteingang eine Türklinke, auf der eine gusseiserne Schnecke sitzt. Man sagt, das sei ein früher Witz über Beamte und ihre Langsamkeit, aber vielleicht ist es einfach nur eine gusseiserne Schnecke. Sie gehen in Richtung der Schule und sehen drei Skulpturen. Sie heißen Leben, Frieden, Krieg. Und ich weiß nicht, welche Skulptur was darstellen soll. Welche ist Leben? Welche ist Frieden? Welche ist Krieg? Sie dürfen das jetzt entscheiden. Sie gehen weiter an der Schule entlang geradeaus. Sie gehen fast direkt auf Mülltonnen zu, das wird sich wiederholen. Die Pappel vor der Schule hat einen dicken Stamm und lässt mich an jene wirklich alte Linde in der Mitte eines Dorfes denken, unter der sich alle nach der Disco knutschten oder nach dem, wie man damals noch sagte, Tanz. Die alte Linde in der Mitte des Dorfes steht seit einigen Jahren auf einem Privatgrundstück. Und wer den vergangenen Küssen zuschauen mag, begibt sich nicht in das Zelt aus hängenden Zweigen, sondern lugt über einen mannshohen Zaun in Richtung dessen, was jetzt Gutshaus heißt und bis 1990 Gaststätte, Getränkehandel und Poliklinik war. Sie gehen hier nach wie vor in einem ehemaligen großen barocken Garten herum. Sie gehen weiter geradeaus, halten sich leicht links. Sie gehen zwischen Mülltonnen und drei Bäumen auf einem Weg, der sie erst zu einer Tischtennisplatte führt. Sie sehen ein Match der Gegenwart. Es spielt Gegner gegen Feind. Sie folgen dem Weg, der links abbiegt, überqueren den kreuzenden Weg. Es war einmal ein Spiel, das mal besser, mal schlechter, mal gar nicht zu erkennen war. Und sie waren mittendrin. Sie nehmen die einzelnen Steinplatten, bis sie rechts von sich ein flaches Denkmal sehen, eine Erinnerung an Leipzigs barocke Gärten. Drehen sie, wenn sie mögen, eine Runde um diese Erinnerung, leuchten sie sie aus. Das ist vielleicht ein Brettspiel von Riesen. Die Regeln sind mir entfallen. Gehen Sie den Weg zurück und halten sich links. Ignorieren Sie, oder eben nicht, jene in der Nähe stehende Skulptur eines nackten Jungen, der mit ausgestrecktem Finger auf eine ältere Skulptur einer nackten Frau zeigt. Vielleicht wird es jetzt Zeit für einen Garten, der endlos wirkt, den keine klare Ordnung prägt, an dessen Ende kein Zaun zu sehen ist. Aber je weiter Sie in diesem Garten gehen, desto näher kommen Sie einem Graben, den Sie vorher nicht erahnen können. Und erreichen Sie den Graben, rufen Sie voller Überraschung und Freude »Haha« oder »Aha«. Und schon haben Sie diesen unerwarteten Graben richtig benannt. Keinen solchen Graben werden Sie heute sehen. Gehen Sie nach links, hin zur Hauptstraße mit den Straßenbahngleisen in der Mitte, auf der anderen Seite der Park. Sie überqueren die Straße und betreten den Park, wählen von den beiden rechten Wegen den linkeren. Sie folgen der kleinen Einfassung der Rasenfläche und gehen weiter, bis sie zum Denkmal des Leipziger Unternehmers und Bankiers Wilhelm Theodor Seyfert gelangen. Sie gehen im Johanna-Park, benannt nach der Tochter Wilhelm Theodor Seyferts. Johanna hatte einen Mann heiraten sollen, den sie nicht heiraten wollte. Sie wurde krank vor Kummer. Erst als sie schon sehr krank war, gab ihr Vater nach und gestattete ihr, den zu heiraten, den sie liebte. Da war es schon zu spät. Johanna starb an gebrochenem Herzen, wie man so sagt. Johanna hat für ihren Tod im Nachhinein einen Park bekommen. Sie gehen durch eine Krücke, die ein Park ist. Sie gehen durch eine traurige Geschichte. Sie gehen auf jeden Fall durch ein Missverständnis. Sie gehen gleich weiter und lassen Seifert und so manches Liebeskonzept hinter sich. Drei Frauen sitzen auf einer Bank und reden. An dem gehen sie vorbei. Das sind nicht die drei Parzen, aber andererseits, warum sollten sie nicht die drei Parzen sein? Also sind das die drei Parzen, spinnen den Lebensfaden, entscheiden über das Lebensgeschick, durchtrennen den Lebensfaden. Sie biegen bei der nächsten Gelegenheit links ab, haben links eine Rasenfläche, rechts eine Rasenfläche. Sie gehen wie in einem Korridor zur anderen Seite des Parks, wo drei Hochhäuser stehen: Gold, Silber, Bronze. Während sie an den Parzen vorbeigehen, fragt eine von ihnen, ob sie einen Kaffee wollen. Sie drehen sich um, aber sind gar nicht gemeint. Es war einmal ein Lebensfaden, mit dem ein Mädchen zu nähen begann. Weil das Mädchen ein Faules war, war der Lebensfaden sehr lang. Es war einmal jemandes Lebensfaden, mit dem ein Mädchen zu nähen begann. Weil das Mädchen ein sehr fleißiges war, war der Faden sehr kurz. Viel zu kurz, um wahr zu sein. Aber natürlich war er wahr. Rechts, am Ende dieses Parkstücks, zeigt Ihnen und allen, die aus Ihrer Richtung schauend noch ein bisschen näher kämen, Clara Zetkin den Rücken. Sie trägt eine lockere Bluse aus Bronze und einen tiefsitzenden Rock aus demselben Material und blickt in jenen Park, der nicht zu Ehren einer liebeskranken Tochter, sondern mit Hilfe der Bevölkerung als Kulturpark angelegt wurde. Clara Zetkins große Hände halten manchmal Rosen, Nelken oder die Fahne der JPG. Clara Zetkin hat in einem Brief geschrieben, über die einzelnen Forderungen, Etappenziele und so weiter muss und kann diskutiert werden. Diese Diskussion würde den Geist, das Denken und Studieren in der Partei beleben, der Gedankenarmut und dem Papageigeplapper entgegenwirken, die leider zu deren Wesenszügen gehören. Ernst Thälmann nannte diesen Brief einen Drecksbrief. Und ich sage das nur, weil ich es nicht wusste und weil Ernst Thälmann mein Vorbild war, mein Superheld des Kommunismus, bevor ich das Wort super benutzte. Und ich hätte ihm fast bis zur Wende alles geglaubt. Wie schnell können Sie gehen und wie langsam und überhaupt? Gehen Sie noch? Oder liegen Sie schon? Sie gehen geradeaus, überqueren den Hauptweg, kommen an einer Birke vorbei. Kurz nach der Birke oder davor könnte Ihr Denkmal stehen, falls Sie auf Denkmale aus sind. Dieses Märchen geht böse aus. Dieses Märchen geht gut aus. Dieses Märchen geht immer weiter. Sie überqueren die Karl-Tauchnitz-Straße, gehen immer weiter geradeaus, seitlich am Museum der Galerie für zeitgenössische Kunst vorbei. Vielleicht lesen Sie an der Fassade des Museums »Be good, be bad, just be«. Es war einmal ein Märchen und das war einfach. Sie könnten die Platanen rechts von sich zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwischen achter und neunter Platane verlassen sie den Fußweg, gehen nach links auf das grüne, quadratische, kniehohe Labyrinth zu. Sie sind jetzt als Dieb unterwegs, als Diebin. Eine Art diebische Elster vielleicht. Was kann Ihnen schon widerfahren? Oder als wer oder was sind Sie unterwegs? Norma sagt, ich wollte nie eine Expansion sein. Dann habe ich meine Meinung geändert. Betreten Sie das Labyrinth von Olaf Nikolai von irgendeiner Seite. Gehen Sie durch die Wände. Es sind mehr oder weniger als 4 Wände. Sie werden hier nicht heimisch werden. Sie können hier nicht ankommen, aber Sie können so tun. Während Sie Ihre Runden durch diesen Irrgarten drehen, der vor allem Material ist, sind Sie inmitten mindestens 2er Kindergruppen, die das Material zu nehmen wissen und die Grenzen wie Staub. Nana, sagt jemand und tritt an Sie heran. Werden hier die Kinder als Grenzsprenger, als Überwinder des Genormten inszeniert? Aber nicht doch, dürfen Sie sagen. Sie dürfen auch alles mögliche andere sagen. Sie sagen... Sie gehen weiter geradeaus, über die Wiese oder den Weg nutzend, gehen auf den Kleidercontainer zu, an dessen Rückseite Kinder ein paar kleine Plakate für ein Magazin angebracht haben und 4 Flaschen sich anlehnen, als spielten sie die Trunkenheit derer nach, die diese Flaschen geleert haben. Jemand tritt auf, kommt vielleicht ein bisschen zu nah und fragt, hast du mal eine Idee für mich? Hast du mal 2 Ideen für mich? Hast du mal 3 Ideen für mich? Sie werfen, wenn sie mögen, etwas Unsichtbares in einen Hut, der da ist oder auch nicht. Die Fähigkeit, uns zu verirren, ist uns vielleicht abhanden gekommen. Aber nicht doch, sagt Norma. Wir verirren uns nur mittlerweile mit Kompetenz, die vom Irrtum abzulenken meint. Sie gehen durch eine Zeit. Sie gehen hier noch oberirdisch und weiter geradeaus. Sie überqueren gleich die Grassi-Straße, betreten die Wächterstraße. Sie gehen da auf eine Festung zu. Naja, nicht wahr? Sie kommen dem amerikanischen Konsulat näher, das noch immer von der Polizei bewacht wird. Sie gehen zuerst unter den Zweigen von 3 Buchen hindurch. Sie dürfen küssen. Im Gebäude, in dessen Garten die 3 Buchen stehen, hat auch die Schriftstellerin Helga Nowak studiert. Sie schrieb zum Beispiel die Ballade von einem, nach dem kein Hahn kräht. Und wie gesagt, ich hoffe ganz auf die Spatzen als Chronisten und Repetitoren. Helga Nowak schrieb, als ich für Thälmann schwärmte, solange noch Liebesbriefe eintreffen, ist nicht alles verloren. Solange noch Umarmungen und Küsse ankommen, und sei es in Briefen, ist nicht alles verloren. Solange ihr noch in Gedanken nach meinem Verbleib fahndet, ist nicht alles verloren. Sie gehen weiter geradeaus, überqueren die Kreuzung neben der Polizeiabsperrung diagonal. Sie gehen auf der Wilhelm-Seifert-Straße, gehen auf der Seite, auf der sich auch das Straßenschild befindet, und gehen den Blick auf den Fußweg gerichtet geradeaus. Etwas mehr als eine Minute lang, wenn sie nicht zu schnell und nicht zu langsam gehen. Sie sehen schließlich die Kratzer an den Gehwegplatten. Fast wie Strahlen einer Sonne, fast wie ein Holzschnitt eines Sonnenaufgangs. Die Kratzer im Boden, die Spuren einer Granate, die auf dem Boden aufschlug und den Weg zerfurchte. Dazu die Einschusslöcher in der Hauswand, weichgespülte Mulden, milde gewordene Zeugen. Sind die Kratzer am Boden noch laut? Können sie noch Lärm erzeugen? Natürlich sind sie die ganze Zeit in einem Kriegsgebiet unterwegs. Das sind eisige Zeiten gewesen, das wollten keine eisigen Zeiten sein. Sie gehen weiter geradeaus, sie gehen über die Kratzer hinweg, das ist ein kleiner Schritt für alle, genauer gesagt sind es 2, 3 kleine Schritte. Dann gehen sie nach links und folgen dem Weg am Gebäude entlang. Es war einmal eine Liste aller Dinge, die wir nie und nimmer übereinander sagen würden. Es war einmal ein Wunder. Es kommt noch. Haha, sagt Norma. Wir gehen jetzt weiter, wir gehen nicht wie AnfängerInnen. Wir gehen wie ExpertInnen. Wir gehen jetzt so, als ob diese Kratzer riesig wären, diese Kratzer vergrößern sich, während wir gehen. Sie biegen am Ende des Hauses, das übrigens das Reichsgerichtsgebäude mit seinen paar Bleifenstern ist, das jetzige Bundesverwaltungsgericht. Sie biegen auf den Simsonplatz ein. Es ist ein Platz mit viel Raum für Notizen, falls wir die Stadt nicht nur als Theater, von dem man nicht weiß, ob es gerade geöffnet oder geschlossen hat, sondern falls wir die Stadt als Notizheft verstehen, als sich entwickelndes Dokument, als Chatverlauf, dem es weder an Tränen noch an Scherzen und Geläster mangelt. Taugt das zur Veröffentlichung? Sie könnten die Löwen an der Fassade zählen. Sie könnten den Überblick verlieren und sich für die verwitterten Köpfe erwärmen. Sie gehen so dicht es geht am Gebäude entlang, nehmen die Auffahrt, den Zugang Richtung Haupteingang. Sie gehen jetzt vielleicht mit gesetzterem Schritt, versuchsweise. Aber das ist nur ein Warm-up. Sind Sie am Eingang angekommen, bleiben Sie stehen und schauen auf den Platz vor sich. Hinter Ihnen wurde Karl Liebknecht 1907 der Prozess gemacht. Er war wegen seiner Schrift Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung, des Hochverrats angeklagt und betonte vor Gericht vergeblich, dass kaiserliche Befehle null und nichtig seien, wenn sie einen Bruch der Verfassung bezweckten. Er setzte es durch, die Schrift in vollem Umfang beim Prozess vorzulesen und somit einem neuen Publikum vorzustellen. Hinter ihnen fand der Reichstagsbrandprozess statt und Marinus van der Lubbe, der als einziger Angeklagter die Tat nicht bestritt, wurde zum Tode verurteilt. Auch wurde ein Gesetz nach ihm benannt, das das Hängen als Hinrichtungsmethode zuließ. Wenn Sie nach rechts und somit nach Süden und durch Jahre hindurch schauen, sehen Sie in Leipzig-Meusdorf die Schriftstellerin Edeltraud Eckert im Krankenhaus liegen. Edeltraud Eckert war Mitglied der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und kämpfte gegen Gefangenenlager in der noch jungen DDR. 1950 wurde die 20-Jährige zu 25 Jahren Haft und Zwangsarbeit verurteilt. Sie schrieb aus dem Gefängnis: "Lasst euch das erste Weihnachtsfest ohne mich nicht so schwer werden. In Gedanken bin ich immer bei euch. Es tut mir leid, dass ich früher so wenig zu Hause war. Lasst den Mut nicht sinken. Ich hole alles nach. Feiert nur so, als ob ich bei euch wäre. Schenken kann ich nichts, nur sagen, dass ich euch sehr liebe." 1955 wurde sie bei einem Arbeitsunfall schwer am Kopf verletzt, durch eine Maschine skalpiert und zu spät behandelt. Sie schreibt am 29. Januar 1955 aus dem Haftkrankenhaus Leipzig-Meusdorf: "Liebe Eltern, durch einen schweren Betriebsunfall bin ich am 26. Januar nach Leipzig verlegt worden. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es wird viel für mich getan. Mich hat es mal wieder am Kopf erwischt, aber ich versuche, alles so gut wie möglich zu ertragen. Bitte richtet Pakete danach ein. Viel Obst. Den Brief dürft ihr mir beantworten. Die Adresse ist, wie der Absender lautet. Lasst euch alle grüßen von eurer Traudel." Sie starb am 18. April 1955. Das Schreibheft, das man ihrer Familie nach dem Tod übergab, enthielt den folgenden handschriftlichen Eintrag des Gefängnisses: "Die Strafgefangene Eckert Edeltraud, 5. Kolonne, erhält die Genehmigung, dieses Buch zum Zwecke ihrer Dichtung und Komponierung bei sich zu führen. Es enthält 136 Seiten." Sie stehen auf einer Kampfbühne. So ist es gekommen. Und sie beginnen hier nun auch mit einer Erzählung. Die fängt jetzt an oder hat schon angefangen. Sie steigen also vielleicht in der Mitte ein oder irgendwo. Die Erzählung wird länger währen, als der Kapitalismus noch andauern kann, der noch etliche Jahre für sich beansprucht. Experten sagen, wenn man den Kapitalismus als Fußballspiel betrachte, dann sei es so: Wir sind schon deutlich in der zweiten Halbzeit angelangt, aber noch nicht im letzten Viertel. Die Experten machen keine Angaben über den Spielstand, über die sich begegnenden Mannschaften und darüber, ob es auf ein Unentschieden hinauslaufen könnte und wie dann verfahren würde. Sie reden jetzt, wenn Sie mögen. Und hier ist eine Liste der Texte, die in ganzer Länge vorgelesen werden könnten. Und hier ist eine Liste derer, die jetzt ausreden können sollten. Es ist Platz vor dem Bundesverwaltungsgericht. Ihr Publikum wird schon kommen. Sie stehen übrigens auf einer Kampfbühne mit Nachtbriefkasten. Und irgendwas wird einem Nachtbriefkasten, der keine Attrappe oder Kulisse ist, zu sagen sein. Ach ja, es war einmal eine Ansichtssache, die sagte: "Ich bin die ganze Welt." Sie gehen nach links von der Bühne ab. Und Norma sagt, nachdem ich alle meine Konsumbedürfnisse in Utopien und diese wiederum in berechtigte Kritik an den Umständen und diese wiederum in Versuche der Unterwanderung und Behinderung der Umstände verwandelt hatte, wurde ich manchmal erschreckend still, wie in einem Winterschlaf. Und nachdem ich ganz still geworden war, geschah dies. Sie gehen weiter dem Stadtzentrum entgegen, gehen weiter an der Fassade entlang, noch mehr Löwen, die Bänke beleuchtet oder auch nicht. Sie gehen von der Bühne, aber natürlich bleiben sie auf der Bühne. Definitiv beides. Sie gehen auf diese Wiese zu, die voller Wellen ist. Hier badet die Erinnerung an eine historische Menschenmenge. Ist das jetzt das Auf und Ab des Lebens? Ist das jetzt ein Bild, eine Metapher, eine Funktion? Sie gehen oder schwimmen über die Wiese. Sie gehen auf den Kanal zu, an dessen der Straße zugewandten Seite blaue Lichtsäulen stehen. Auf der anderen Straßenseite steht ein Haus, auf dessen unscheinbarer Fassade Sie lesen: Verband Deutscher Handlungsgehilfen. Dieser Verband war Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden, um Selbsthilfeeinrichtungen und arbeitsrechtliche Unterstützung für im Handel Angestellte zu bieten. Dieser Verband ist ab jetzt der Verband der HandlungsgehilfInnen. Und sie treten bei, wenn sie mögen, und helfen jeder Handlung, die der Hilfe bedarf. Alles Gute.